Bei unserem fortlaufenden Studium des Propheten Jesaja kommen wir jetzt zu Kapitel 24 und folgende. Wir haben gesehen, das Buch Jesaja war bisher so eingeteilt, Kapitel 1 bis 12, Prophetie über Juda und Jerusalem. Dann kommen die Kapitel 13 bis 23, Prophetie über einzelne Nationen, also nicht jüdische Völker. Wir haben die Prophetie gesehen über Babylonien, Assyrien, über die Philister, Ammoniter, Moabiter, über die Syrer und Damaskus, Prophetie über Sudan, Kusch und Ägypten und so weiter. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 24. Hier läuft eigentlich alles zusammen, wie viele Wadi-Bäche im Negev, die zusammenfließen in ein Hauptwadi, in einen Hauptstrom. Die Prophetie über die Einzelnationen wird nun hier zusammengeführt in einer prophetischen Gesamtschau, insbesondere in den Kapiteln 24 bis 27. Dann können wir eigentlich in der Übersicht den ersten Teil von Jesaja so einteilen. Kapitel 1 bis 12, wie gesagt, Prophetie über Juda und Israel. Kapitel 13 bis 27, Prophetie über die Heidenvölker. Und dann kommt drittens Kapitel 28 bis 35, Israel in der großen Drangsalszeit. Und schließlich viertens Rettung von Assyrien, zur Zeit von Jesaja, als Bestätigung der noch künftigen Prophetie. Das sind die Kapitel 36 bis 39. Und das zusammen gibt den ersten Block des Jesaja-Buches. Nun, in Jesaja 24, in den Versen 1 bis 13, finden wir Gottes Gericht über das Land Israel in der großen Drangsalszeit. Gemeint sind damit die 3,5 Jahre unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit als König und Richter der Welt. In Matthäus 24, 20 sagt der Herr Jesus von dieser Drangsalszeit, sie wird so schlimm sein, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt auf der Erde, noch je wieder sein wird. Hier gibt es ein kleines Übersetzungsproblem. Wir finden das Wort Eretz einige Male in diesem Abschnitt. Und da muss man wissen, Eretz bedeutet im Hebräischen Erde oder Land. Und der Zusammenhang klärt, ob es sich um die Welt handelt, im Gesamten, oder ob ein bestimmtes Land im Fokus der Prophetie liegt. Und hier sollte man eigentlich Land übersetzen. Das heißt also in den Versen 1, 3, 4, 5, 6 und 11. Es geht um das Land Israel. Und warum sage ich das so? Weil in Vers 2 wird darüber gesprochen, wie alle sozialen Schichten von dieser Drangsal betroffen sind. Und da steht, und wie dem Volke, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht, so seinem Herrn und so weiter. Priester, hebräisch Kohen, bezeichnet speziell den Priester in Israel, aus dem Stamm Levi. Für Priester aus anderen Völkern verwendet das Alte Testament einen anderen Ausdruck. Also das macht schon ganz klar, hier geht es um die israelische Gesellschaft. Und weiter in Vers 13 wird gesagt, denn so wird es geschehen inmitten der Erde, in der Mitte der Völker. Und da sieht man also, es geht um das, was in der Mitte aller Völker zu finden ist. Hesekiel 5,5, dort sagt Gott, dass für ihn Jerusalem im Zentrum steht. Also, es geht speziell um das Land Israel. Das in der großen Drangsalszeit überrannt werden wird von Syrien und allen seinen Verbündeten, so dass das ganze Land verwüstet werden wird. Also ich lese Jesaja 24, 1. Siehe, der Herr leert das Land aus und verödet es. Und er kehrt seine Oberfläche um und zerstreut seine Bewohner. Und wie dem Volke, so ergeht es dem Priester, dem Kohen. Wie dem Knecht, so seinem Herrn. Wie der Magd, so ihrer Gebieterin. Wie dem Käufer, so dem Verkäufer. Wie dem Leier, so dem Borger. Wie dem Schuldner, so seinem Gläubiger. Also keine soziale Schicht hat irgendeinen Vorteil in der Drangsalszeit. Das Land wird völlig ausgeleert und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Es trauert, es welkt hin, das Land, es schmachtet, es welkt hin, der Erdkreis. Es schmachten hin die Hohen des Volkes im Lande. Hier wird ausgedrückt, dass das Land Israel eine Dürre erleben wird in dieser Zeit. Und tatsächlich, schon in den ersten 3,5 Jahren der letzten Jahrwoche von Daniel, nicht wahr? Nach der Entrückung der Gemeinde, vor der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit, bleibt noch eine spezielle Periode von 7 Jahren, die in Daniel 9 vorausgesagt worden ist. Und diese 7 Jahre zerfallen in 3,5 und 3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre, das ist die große Drangsalszeit. Aber schon in der ersten Hälfte, also in den ersten 3,5 Jahren, werden schreckliche Gerichte über diese Welt kommen. Und ich habe das auf dem Blatt aufgeführt, nach Offenbarung 11 wird das Land in dieser Zeit völlig vertrocknen. Da werden diese 2 Zeugen in Jerusalem auftreten, gemäß Offenbarung 11. Das ist ein Schreibfehler, nicht 16, sondern 6. Diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und es wird von ihnen gesagt in Vers 3, dass sie insgesamt 1260 Tage wirken. Das sind umgerechnet 3,5 Jahre. Und zwar zu Jahren von 360 Tagen. Ja, aber wir erfahren eben aus Jesaja 24 hier in Vers 4 und auch in Joel 1 und 2, dass auch in den zweiten 3,5 Jahren, in der großen Drangsalszeit, auch da wird kein Regen fallen. Das ganze Land wird verdorren. Und der Grund, Vers 5, und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Oder besser jetzt hier, und das Land ist entweiht worden unter seinen Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen überschritten, gebrochen den ewigen Bund. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen ihre Bewohner. Und darum sind verbrannt der Erde Bewohner und wenige Menschen bleiben übrig. Auch in Joel 1 und 2 haben wir schon früher, als wir die kleinen Propheten durchgenommen haben, gesehen, dass diese Armee, die von Norden her Israel überrennen wird, die wird das Land verbrennen. Dort in Joel 2 heißt es, vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Das ist das aufgeblühte Land Israel von heute, das ja sogar Schnittblumen exportiert heute. Das Land wird verbrannt werden. Und gemäß Sacharja 13, 8 werden 2/3 der Bevölkerung in diesen 3,5 Jahren umkommen. Und wenige Menschen bleiben übrig. Vers 7. Es trauert der Most, es schmachtet der Weinstock, es seufzen alle, die fröhlichen Herzens waren. Es feiert die Freude der Tamburine. Aufgehört hat der frohlockenden Getümmel. Es feiert die Freude der Laute. Man trinkt keinen Wein mehr unter Gesang. Bitter schmeckt das starke Getränk denen, die es trinken. Zertrümmert ist die Stadt der Öde. Das ist Jerusalem. Kiryat Tohu, Stadt der Öde. Das Tohu ist dasselbe Wort, das wir kennen aus 1. Mose 1, Vers 2. Vehaaretz haita tohu vavohu. Wüst, und die Erde wurde Wüstheit und Leere. Das ist dieses Wort, Tohu. Die Stadt der Öde. Hier Jerusalem. Zertrümmert ist die Stadt der Öde, verschlossen jedes Haus, sodass niemand hineingeht. Klagegeschrei ob des Weines ist auf den Straßen. Untergegangen ist alle Freude, weggezogen die Wonne der Erde. Von der Stadt ist nur eine Wüste übrig geblieben. Und in Trümmer zerschlagen ward das Tor. Denn so wird es geschehen inmitten der Erde, in der Mitte der Völker. Wie beim Abschlagen der Oliven, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Das ist die gleiche Bildersprache wie in Offenbarung 14, 18 bis 20, wo die Verwüstung Jerusalems in der Drangsalszeit verglichen wird mit dem Treten der Trauben in der Kälte, nachdem sie abgeerntet worden sind. Ja, das wäre 1 bis 13. Und jetzt in Vers 14 wird über einen Überrest gesprochen aus den anderen Völkern. Also nochmals 1 bis 13, das Gericht über Israel in der Drangsal, aber 14 bis 16a spricht über einen Überrest aus den anderen Völkern. Jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Ob der Majestät des Herrn jauchzen sie vom Meere her. Darum gebt dem Herrn Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge. Herrlichkeit dem Gerechten. In Offenbarung 7 finden wir in den Versen 1 bis 8 den Überrest aus Israel, der durch die Drangsalszeit hindurchgehen wird und von Gott bewahrt bleiben wird. Das sind dort die 144.000. Das ist die Vorhut von diesem einen Drittel, der überleben wird. Aber dann, Offenbarung 7, Vers 9, beschreibt eine unzählbare Schar aus allen Völkern, die auch durch die Drangsalszeit hindurchgehen wird. Ich schlage das kurz auf. Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und sie eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stehend vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und dann wird später die Frage gestellt, wer ist diese Volksmenge? Und die Antwort wird gegeben in Vers 14. Und er sprach zu mir: Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Also hier wird erklärt, nicht nur aus Israel wird ein Überrest durch die Drangsalszeit hindurchgehen, sondern aus allen Völkern wird es Menschen geben, zusammen eine unzählbare Schar, die sich in dieser Zeit der Gerichte noch bekehren wird. Und diese Schar ist da eben angesprochen, Jesaja 24, 14. Jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Jetzt fragt man sich, ja, wie ist das möglich? Nach der Entrückung der Gemeinde kann man sich noch bekehren. Ja, aber nicht alle. Nach 2. Thessalonicher 2 wird Gott den Antichristen senden, als ein Gericht der Verführung für alle, die die Wahrheit gehört und abgelehnt haben. Also wer das Evangelium gehört hat vor der Entrückung und es nicht angenommen hat, der wird verhärtet werden und verführt werden. Aber es gibt ja heute noch schätzungsweise 2 Milliarden Menschen, die haben nie das Evangelium gehört. Gar nie. Und vielleicht etwa weitere 2 Milliarden, die haben es nie richtig gehört. Und solche Menschen, eine unzählbare Schar, werden in der Zeit der Gerichte noch zum Glauben kommen und durch diese schwerste Zeit der Weltgeschichte hindurchgehen. Und jetzt sehen wir sie da am Ende, wenn sie jubeln vom Meere her und sie sagen, gebet dem Herrn Ehre im Osten und auf den Inseln des Meeres. Ich werde gleich sagen, das ist im Westen gemeint. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Das ist sehr schön. Ich habe hier auf dem Skript erklärt, zu Vers 15, der Ausdruck die Inseln des Meeres, hebräisch die Iyim des Meeres. Der Ausdruck Iyim bedeutet im Bibelhebräischen, das wird auch schön erklärt bei den zwei der größten Hebräisten im 19. Jahrhundert, Kyle Delitzsch, in ihrem Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134. Iyim bedeutet die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien, wäre heutige Türkei, bis Spanien. Also es gibt kein Wort auf Deutsch, das genau Iyim entspricht, weil es eben die Inseln und Küstenländer bis Spanien meint, auf der europäischen Seite. Aber man kann sagen, Iyim ist eigentlich ein ganz typischer und ausgesprochener Begriff für Europa im Alten Testament. Ich habe hier alle Stellen zusammengestellt auf dem Blatt, wo Iyim vorkommt. Das beginnt in 1. Mose 10, Vers 5, wo von den Japhetiten gesagt wird, den Söhnen, den Nachkommen von dem Noah-Sohn Japhet, die ausgewandert sind nach Europa. Während dann Nachkommen von Ham nach Afrika gingen und so weiter. Semiten sich ausgedehnt haben im Nahen Osten. Also dort ist Iyim schon der Begriff für die Besiedler Europas nach der Sintflut. Und dann habe ich alle Stellen angegeben, weiter in den Psalmen, sehr viele in Jesaja, sieht man das? Jesaja 11, 11. 24, 15, eben unsere Stelle, aber dann kommt es vor in Kapitel 40, 41, 42, dort eine ganze Reihe von Malen, dann Kapitel 49, 51, 59, 60 und 66. Ja, und jetzt versteht man hier in Vers 15, gebt dem Herrn Ehre im Osten, das wäre also in Asien, auf den Inseln des Meeres, das ist von Israel aus gesehen, eben im Westen. Also von Osten bis Westen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Und interessant ist, hier wird gesagt, vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Zur Zeit von Jesaja hat man sich die Frage stellen können, wie ist das möglich? Wie soll sich das realisieren. Man kann doch keine Gesänge vom Ende der Erde her hören. Aber da sprechen die Juden. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Heute ist es kein Problem mehr, seit das mindestens das Radio erfunden worden ist. Aber das steht so in der Bibel vor 2700 Jahren. Und der Inhalt ist schön, Herrlichkeit dem Gerechten. Im Neuen Testament wird der Herr Jesus 7-mal der Gerechte genannt. Eine Stelle ist bei der Kreuzigung vor Pilatus. In diesem ganzen schlimmen Prozess kommt plötzlich eine Nachricht von Frau Pilatus. Und sie sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn viel habe ich gelitten um seinetwillen im Traum. also Frau Pilatus hatte noch in der Nacht davor einen schreckliche Albträume im Blick auf die geplante Ermordung des Herrn Jesus. Und sie sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und dann in Johannes 1. Johannes 2, Vers 1, wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Insgesamt 7-mal. Und hier ein Lied wird man hören vom Ende der Erde her. Was ist das Ende der Erde? In der Bibel ist das Ende der Erde die Extrempunkte des Festlandes. Aber immer von Israel aus gesehen. Weil für Gott eben Jerusalem, wie ich gesagt habe, Hesekiel 5,5, das Zentrum der Welt bildet. Dies ist Jerusalem. Ich, inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Völker um es her. Und tatsächlich, die Position von Jerusalem, von dem Land Israel, genau am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Das ist absolut einmalig. Und jetzt, wenn man also so das Land Israel ins Zentrum der Weltkarte setzt, das entspricht etwa der Art und Weise, wie wir Weltkarten zeichnen, nicht wahr? Wir sind gewohnt, dass eben Europa im Zentrum ist. Aber das macht nicht so viel aus, ja? Also die Extrempunkte sind dann Südamerika, Nordamerika, aber niemand zeichnet eine Weltkarte, da ist, sagen wir, Mittelamerika im Zentrum. Das sind immer die Extrempunkte der Welt. Also Südamerika, China, Japan, das ferne Russland im Osten, Nordamerika und Australien bis nach Tasmanien, kann man sagen, Schweden bis runter nach Südafrika. Eben vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Dann kommt das Gericht Gottes, das die ganze Erde treffen soll. Da sprach ich, ich vergehe, wehe mir. Räuber rauben und räuberisch raubend rauben sie. Grauen und Grube und Garn über dich, Bewohner der Erde. Hier muss man Eretz mit Erde übersetzen. Denn der Zusammenhang macht deutlich, hier geht es nicht mehr um das Land Israel, sondern um die ganze Welt. Also man kann sagen, der Fokus in Jesaja 24 beginnt mit dem Land Israel und weitet sich dann aus auf die ganze Welt. Weiter, Vers 18. Und es geschieht, wer vor der Stimme des Grauens flieht, fällt in die Grube, und wer aus der Grube heraufsteigt, wird im Garne gefangen. Denn die Fenster in der Höhe tun sich auf, und es erbeben die Grundfesten der Erde. Die Erde klafft auseinander, die Erde zerberstet, die Erde schwankt hin und her, die Erde taumelt wie ein Trunkener und schaukelt wie eine Hängematte. Und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung. Und sie fällt und steht nicht wieder auf. In Offenbarung 16 wird das letzte Gericht beschrieben vor der Wiederkunft Jesu. Das ist das 7. Schalengericht. Und dort steht Folgendes. Offenbarung 16, Vers 17. Und der 7. goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen. Also das schrecklichste Erdbeben der Weltgeschichte wird am Schluss der Drangsalszeit stattfinden. Und da werden alle Städte der Nationen fallen. Da wird Washington fallen, Moskau, Berlin, Zürich, Bern. Das heißt einfach so knapp, die Städte der Nationen fielen. Und wir haben gelesen, die Erde taumelt wie ein Betrunkener. Die Erde klafft auseinander. Also die Platten der Erde, die ja das Erdbeben auslösen, werden so in Bewegung kommen, dass die Erde auseinanderklafft. Ist ja vielleicht bekannt bei diesem Erdbeben und Tsunami vor ein paar Jahren, als 300.000 Menschen umkamen in Thailand, Indien und so weiter. Da wurde ja die Erdachse messbar verschoben. Aber hier wird etwas beschrieben, das alles in den Schatten stellen wird. Die Erde klafft auseinander, die Erde zerberstet, die Erde schwankt hin und her, die Erde taumelt wie ein Trunkener und eben die Städte der Nationen werden fallen. Alle Kulturen werden zusammenbrechen. Und dann Vers 21 bis 22 erklärt, Satan und seine Dämonen, die gefallenen Engel, werden dann im Kerker eingesperrt werden. Und es wird geschehen, an jedem Tag, da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe. Das sind die gefallenen Engel. Und die Könige der Erde auf der Erde. Das sind die Führer auf der Welt. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Nun, das wird in der Offenbarung wieder aufgenommen. Offenbarung 20, Vers 1. Gerade im Kapitel davor wird die Wiederkunft Jesu beschrieben als Richter. Offenbarung 20, 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes, griechisch Abyssos, der bodenlose Abgrund, und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Und dann wird das 1000-jährige Reich beschrieben und danach, wie der Satan dann kurz nochmals losgelassen wird. Er kommt also ins Gefängnis. Und auch all die Menschen, die Könige der Erde, die unter das Gericht Gottes kommen, die werden auch in dieses Gefängnis kommen. Für die Menschen ist es das Totenreich, an anderen Stellen im Neuen Testament der Hades genannt, im Alten Testament Sheol. Aber in Verbindung mit den Engeln wird es nie, wie dieser Ort, obwohl es der gleiche Ort ist, wird er nie Sheol genannt, weil Engel nicht sterben. Also Sheol ist dieser jenseitige Ort des Todes, aber eben für Engel wird das der gleiche Ort sein, genannt Abyssos, aber Engel sterben nicht. Aber sie werden dann dort festgehalten werden während den 1000 Jahren. Aber für Menschen wird eben das Totenreich in Römer 10 auch genannt Abyssos. Darum kann man eben die Gleichsetzung machen. Ja? Und interessant ist in diesem Zusammenhang die Geschichte mit den besessenen Gadarenern in Matthäus 8, 29 und Lukas 8, 31. Das waren ja insgesamt 2 Besessene, die von unzähligen Dämonen besessen waren. Und als der Herr Jesus kam, in Lukas 8 wird nur der eine beschrieben, da fragen die Dämonen, bist du vor der Zeit gekommen? Und sie bitten darum, dass sie nicht in den Abgrund getan werden. Also diese gefallenen Engel wussten, wenn der Messias kommt, wird dann Jesaja 24 in Erfüllung gehen, wir kommen ins Gefängnis. Aber die waren sich nicht ganz klar über die Auslegung, wann ist das tausendjährige Reich, erfüllt sich das schon beim ersten Kommen des Messias oder erst bei seinem zweiten Kommen? Und darum fragen sie, bist du vor der Zeit gekommen, dass wir schon jetzt in den Abgrund kommen? Und der Herr schickt sie nicht in den Abgrund, sondern lässt sie dann in die Schweine fahren, in die Schweineherde in der Nähe. Aber die wussten also um diese Stelle, wenn der Messias dann einmal kommt, um zu herrschen, dann geht es ins Gefängnis, in den Abgrund. Und eben auch die Könige der Erde, all diese Machthaber, die das Sagen haben heute, die werden unter das Gericht Gottes kommen. Und Petrus nennt in 1. Petrus 3 eben das Totenreich auch das Gefängnis. Aber interessant ist, hier in Jesaja 24, 22 steht am Schluss, in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Diese vielen Tage bedeuten gemäß Offenbarung 20.000 Jahre. Und danach wird der Satan kurz freigelassen werden, aber dann kommt der große weiße Thron. Das Endgericht. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und dann werden alle verlorenen Menschen auferstehen und werden vor diesem Thron gerichtet werden in Gerechtigkeit und dann werden sie in den Feuersee, in die Hölle geworfen. Also das Gefängnis, das Totenreich, der Hades, der Scheol, das ist noch nicht die Hölle. Das ist eben dieser Warteort und erst nach dem tausendjährigen Reich wird der Satan und seine Engel und auch die verlorenen Menschen eben heimgesucht werden mit diesem Gericht und sie werden in den Feuersee geworfen werden. Und dann Vers 23, und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus über seine Wiederkunft Folgendes. Matthäus 24, Vers 29. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Also dieses Beschämtwerden des Mondes und der Sonne, das passt genau zusammen mit dem, was der Herr Jesus sagt über seine Wiederkunft als König der Welt. Sehen wir also, wie die prophetischen Schriften der Bibel wie ein Puzzle ineinander hineingreifen und in allen Details genau zusammenpassen. Ja, und dann lesen wir, der Herr der Heerscharen wird dann König sein auf dem Berg Zion. Das heißt, der Herr Jesus, der menschgewordene ewige Gott, er wird auf dem Berg Zion in Jerusalem dann König sein und über die ganze Welt regieren. Der Berg Zion, das ist also der Tempelberg in Jerusalem, im Osten der Stadt, von dem die UNO sagt, das gehört den Palästinensern. Das gehört nicht den Juden. Aber die Bibel sagt, und genau dort, auf diesem Berg Zion, das ist wirklich dieser Hügel in Ostjerusalem, den die Palästinenser für sich beanspruchen und als eine der wichtigsten Städte des Islams fordern, auf diesem Berg wird der Herr Jesus König sein. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 25. In den Versen 1 bis 5 finden wir das Gebet oder ein Gebet des gläubigen Überrestes aus Israel. Also das sind diese 144.000, die sich nach der Entrückung zuerst bekehren werden. Und dann wird sich noch ein ganzer Drittel der Bevölkerung bekehren nach Sacharja 13, Vers 8, in der Drangsal. Und was werden die beten, nachdem sie die schlimmste Zeit der Geschichte durchgemacht haben werden? Herr, du bist mein Gott. Ich will dich erheben. Preisen will ich deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt. Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit. Ist das nicht bemerkenswert? Keine Spur von Bitterkeit. Was haben wir alles Schlimmes durchmachen müssen? Nichts davon. Du bist mein Gott. Ich will dich preisen. Du hast alles nach deinen Plänen genau so durchgeführt. Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit. Vers 2. Denn du hast aus einer Stadt einen Steinhaufen gemacht. Die feste Stadt zu einem Trümmerhaufen. Den Palast der Fremden, dass er keine Stadt mehr sei. Er wird in Ewigkeit nicht aufgebaut werden. Darum wird dich ehren ein trotziges oder mächtiges Volk, kann man übersetzen. Städte gewalttätiger Nationen werden dich fürchten, weil sie eben umkehren. Denn du bist eine Feste gewesen dem Armen, eine Feste dem Dürftigen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut. Denn das Schnauben der Gewalttätigen war wie ein Regensturm gegen eine Mauer. Wie die Glut in einem dürren Lande beugtest du der Fremden ungestüm. Wie die Glut durch eine Wolke, Schatten, wurde gedämpft der gewalttätigen Siegesgesang. So betet der israelische Überrest. Aber wir verstehen, wenn wir das lesen, dann sollen wir zuerst verstehen, auf wen sich diese Worte beziehen. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir diese Worte eben auch auf uns anwenden. Also wenn Menschen, die die schlimmste Zeit der Weltgeschichte durchmachen werden, dann so beten können, dann dürfen wir auch beten auf diese Weise, wenn wir durch Nöte des Lebens hindurchgehen. Und genau eben ausdrücken, wie wir Gott da erleben als Feste, als Zuflucht, als Schatten vor der Glut. So ist es wichtig, dass man also die Bibel auslegt, zuerst, auf wen bezieht sich das? Aber das darf nie dazu führen, dass wir dann denken, mit uns hat das nichts zu tun. Wir müssen das auf uns übertragen. Und so hat das umso mehr Gewicht, wenn wir denken, also wenn die so keine Bitterkeit empfinden, dann darf ich das auch nicht. Wenn der Herr mich schwere Wege führen sollte. Ja, und dann kommen wir zu den Versen 6 bis 8. Da wird ein Fest beschrieben für den gläubigen Überrest aus den Nationen. Und zwar ein Fest, das stattfinden wird auf dem Tempelberg in Jerusalem. Jetzt kann man wieder denken an Offenbarung 7, 9 bis 13, bis 17. Da haben wir doch schon gelesen von dieser unzählbaren Schar. Und dann heißt es, dass sie im Tempel Gottes sind. Die werden nach Jerusalem kommen, auf den Tempelberg. Und dann wird auch der Hesekiel-Tempel gebaut werden, mit einem zusätzlichen großen Vorhof für die Heidenvölker. In Hesekiel 40 bis 48 wird der künftige Tempel beschrieben, und zwar so, dass der äußerste Vorhof wird 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer sein. Also das fasst dann schon ein paar Leute. Ich habe das mal ausgerechnet. Der Tempelplatz zur Zeit Jesu war ja schon gigantisch. Und man hat in der alten Welt von diesem Wunderwerk der Architektur gesprochen, weil kurz vor der Geburt Jesu wurde der Tempelplatz auf die doppelte Größe erweitert, auf 144.000 Quadratmeter. Dazu hat man besonders im Norden die Erweiterung so vorangetrieben, indem man das Bezetertal aufgeschüttet hatte. um die Plattform zu erreichen. Und so hatte man schließlich eine Tempelplattform, wo unzählige Menschen, Juden und Heiden, hinkommen konnten, um Gott anzubeten. 144.000 Quadratmeter. Man könnte alle berühmten Kathedralen von England unterbringen und hätte noch Platz übrig. Aber ich habe ausgerechnet, die Fläche des Hesekiel-Tempels, die macht aus 2.480.625 Quadratmeter. Mit dem dritten Vorhof. Ich weiß, das konnte man in früher Zeit nicht realisieren. Man hätte alle Täler rund um den Tempelberg aufschütten müssen. Auch das Kidron-Tal und das Tyropoion-Tal, das Kreuztal, das ging nicht. Aber wir haben ja gesehen, am Ende der Drangsalszeit wird die Erde so in Bewegung kommen. Die Erde klafft auseinander, die Platten werden sich verschieben wie noch nie. Und in Sacharja 14 lesen wir, dass die ganze Topologie, die Geologie Israels wird sich so verändern, dass der Tempelberg wird aufgehoben werden, also durch Gebirgsauffaltung, und andere Gebiete werden abgeflacht werden. Und dadurch wird eine Plattform entstehen. Und auf dieser Plattform kann man dann den Hesekiel-Tempelplan umsetzen. Und da habe ich ausgerechnet, wenn das so realisiert wird mit diesem äußeren Vorhof, dann fällt Golgatha, der Golgatha-Felsen, genau in den äußeren Vorhof hinein. Also wenn diese Heidenvölker kommen, die ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes, wie wir gelesen haben, Offenbarung 7, nach Jerusalem, die werden da im Vorhof den Golgatha-Felsen sehen. Der Ort, wo der Herr Jesus eben sein Blut gegeben hat, um sie zu retten und sie durch die Not der Drangsal hindurchzuführen. Ja, also die werden da nach Jerusalem kommen, zu einem großen Fest, jetzt lese ich das vor, Jesaja 25, 6, und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten. Ein Mahl von Hefenweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenweinen. Und er wird auf diesem Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Also diese Verblendung der Völker wird dann weggehen. Nicht wahr? Wenn wir denken an das Thema von heute Morgen, wie viele Menschen glauben, die Welt konnte entstehen einfach durch Zufall. Und wenn man nur ein bisschen logisch überlegt, die Naturgesetze, Das geht ja alles gar nicht. Auch die Entstehung des Lebens ist völlig unmöglich. Das widerspricht allen Naturgesetzen. Und trotzdem glaubt die Menschheit, die große Masse der Menschheit, solchen Unsinn. Wie ist das möglich? Weil eine Decke der Verblendung auf sie gelegt ist. Und 2. Korinther 4,4 sagt, dass der Gott dieser Welt, der Satan, ihre Gedanken verblendet hat. Das ist die Tatsache. Warum können intelligente Menschen wie ein Stephen Hawking sagen, die Welt sei einfach so aus dem Nichts entstanden. Das Universum habe sich selber erschaffen. Das ist ein völliger Unfug. Indem er Ursache mit Wirkung in eins zusammenmischt, das ist die Erklärung dieser Schleier. Aber dann, am Anfang des tausendjährigen Reiches, wird Gott diesen Schleier weltweit wegnehmen. Und er wird auf diesem Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr, der Ewige, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde. Man wird nicht mehr über die Juden spotten. Die Schmach wird weggenommen werden. Denn der Herr hat geredet. Dann kommen die Verse 9 bis 12. Da haben wir einen Dank des Überrestes aus Israel für die Rettung aus der Drangsal und für die Besiegung Moabs. Das ist Mitteljordanien. Und an jenem Tage. Dieser Ausdruck an jenem Tag kommt in der Prophetie sehr viel vor. Er bezeichnet einfach jene Epoche der Endzeit. Und an jenem Tag wird man sprechen, siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde. Der Herr Jesus wird kommen auf dem Ölberg. Sie werden ihn sehen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, sagt Zacharja 12, Vers 10. Und Kapitel 13, 7 in Zacharja sagt, sie werden fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird erklären, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause derer, die mich lieben. Jetzt lieben. Und da sagen sie, siehe da unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde. Da ist der Herr, auf den wir harrten. Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird ruhen auf diesem Berg. Und Moab wird unter ihm zertreten werden. Wie Stroh zertreten wird in einer Mistlache. Und er wird seine Hände darin ausbreiten, wie der Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen. Und er wird seinen Hochmut niederzwingen samt den Ränken seiner Hände. Und deine festen, hochragenden Mauern wird er niederwerfen, niederstürzen, zu Boden strecken bis in den Staub. Warum wird Moab hier speziell erwähnt? Ganz einfach, weil es im Zusammenhang hier besonders um den Tempelberg geht. Und Jordanien hat in den vergangenen Jahrzehnten sich betrachtet als Hauptbesitzer des Tempelberges. Also die Jordanier haben sich gesehen, als sie sind die Eigentlichen, die das Sagen haben über den Tempelberg. Und darum wird das Gericht über Moab hier so speziell erwähnt. Und dieser Hochmut wird besonders hervorgegriffen in Vers 11. Dann kommen wir zu Kapitel 26. Die Verse 1 bis 21 sind ein Lied des Überrestes, das im tausendjährigen Reich in Judäa, also im Land Israel, gesungen werden wird. Die Gläubigen drücken darin ihre Gefühle aus, die sie in der Drangsal empfinden werden, und die Freude, die sie nach der Befreiung durch das Kommen des Herrn erleben werden. Aber eben auch da wieder ist es wichtig, dass man diese Gebete, diese Lieder auf sich persönlich überträgt, auf eigene persönliche Erfahrungen. Was uns auffällt, da wird aber viel gesungen werden. Im tausendjährigen Reich, ja? Und eigentlich sollte es ja eigentlich schon heute in der Gemeinde so sein. Wenn wir im Neuen Testament schauen, all diese Stellen über Singen in der Gemeinde und auch Singen im privaten Leben, da haben wir ganz klare Aussagen. Wir denken an Epheser 5 und Kolosserbrief. Oder in Jakobusbrief ist jemand gutes Mutes, er singe Psalmen. Ja, dann kann man besser singen, als wenn man traurig ist. Darum sagt Jakobus, wenn jemand Trübsal leidet, er bete. Aber man darf auch singen, wenn es einem schlecht geht, wenn man kann. Und wir haben das Beispiel in Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas, nachdem sie ausgepeitscht worden waren im Gefängnis, und in der Nacht singen sie Lieder, was dann schließlich auch zur Bekehrung des Gefängniswärters führt. Ja, also die Gemeinde sollte durch Gesang geprägt, gekennzeichnet sein, aber das wird auch eben ein Kennzeichen sein im tausendjährigen Reich. An jenem Tag wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Auch da wieder dieser typische Ausdruck, der kommt so oft in der Prophetie vor. Beyom. Das ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der bezeichnet nicht einen 24-Stunden-Tag. Also normalerweise in Hebräisch Yom, und ganz besonders, wenn von Morgen und Abend gesprochen wird, ist ein normaler Tag. So wie im Schöpfungsbericht schon. Aber einfach der fixe Ausdruck Beyom an jenem Tag, das heißt in jener Epoche. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen. Im Deutschen sagen wir heutzutage. Und da steckt ja auch das Wort Tag drin. Aber das hat nichts zu tun mit einem 24-Stunden-Tag, sondern bezeichnet eine Epoche. Heutzutage, beyom, in jener Epoche. An jenem Tag wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. Machet auf die Tore, dass einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertraut auf den Herrn ewiglich, denn in Jah, dem Ewigen, auf Hebräisch steht hier Jah, Yahweh. Jah ist eine Abkürzung von Yahweh, der Name heißt der Ewigseinde, Unwandelbare. Also denn in Jah, dem Ewigen, ist ein Fels der Ewigkeiten. Im Neuen Testament erfahren wir, 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Denn in dem Ewigen ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt, er hat sie niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt in den Staub, es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Der Pfad des Gerechten ist gerade, du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Und jetzt denken Sie an die große Drangsal. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Muss ich sich vorstellen, die sind in der Drangsalszeit und die können nach der Offenbarung genau sagen, so jetzt, das war die dritte Posaune. So, jetzt haben wir die fünfte Posaune erlebt. Jetzt, das ist genau das erste Schalengericht. Das ist das zweite Schalengericht. Die können so nach der Prophetie gehen. Ich war die ersten sechs Siegel in der Offenbarung, die werden geschehen nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsalszeit. Und dann mit dem siebten Siegel wird die Drangsalszeit von 3,5 Jahren eröffnet. Und dieses siebte Siegel besteht dann aus 7 Posaunengerichten, wobei die siebte Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann wird Jesus Christus kommen. Und die haben also den Herrn erwartet auf dem Pfad seiner Gerichte. Der Pfad der Gerichte ist schön chronologisch vorgezeichnet in der Offenbarung. Und Sie wissen, wenn dann die siebte Schale vorbei ist und alle Städte zusammenbrechen, dann kommt er. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Hier wird ausgedrückt, welch eine tiefe innere, auch gefühlsmäßige Verbindung dieser Überrest aus Israel haben wird in der größten Not mit dem Herrn. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist, in meinem Inneren suchte ich dich frühe. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Ich war da, sagen Sie, ja, jetzt kommen diese Offenbarungsgerichte. Und jetzt realisieren die Menschen, was Gerechtigkeit ist. Aber wir leben heute in der Zeit der Gnade. Unsere Zeit wird genannt in 2. Korinther 6, der Tag des Heils. Ich lese das kurz vor. 2. Korinther 6. Die Gnadenzeit ist der Tag des Heils. 6, Vers 2b. 2. Korinther 6, Vers 2b. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist Gnadenzeit und der ganzen Welt wird die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Aber viele Menschen denken, ja, wieso soll ich mich bekehren? Es geht mir ja gut. Viele Leute um uns herum, die argumentieren so, wieso kommst du da mit dem Evangelium? Ja, mir geht's gut. Wenn das für dich recht ist, ja, yes, super. Es muss für dich stimmen. Ja, es geht doch gar nicht darum. Es geht um die absolute Gerechtigkeit Gottes. Aber hier, sagt der Überrest, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Aber dann, wenn diese Gerichte einmal kommen werden und alle diese Siegelgerichte, Posaunen und Schalengerichte sind noch zukünftig, dann wird gelten, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Ich lese weiter. 10b. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät des Herrn. Menschen könnten in der Natur, auch im Verlauf der Geschichte, könnten sie Gottes Handeln erkennen, aber sieht nicht die Majestät des Herrn. Herr, deine Hand war hoch erhoben. Sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um das Volk und beschämt werden. Ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. Sie werden einmal sehen, wie Gott sich dann schließlich für Israel einsetzen wird und Israel aus aller Not befreien wird. Das heißt natürlich nur einen Drittel. Zwei Drittel kommen um. Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Ist doch schön, wie die im Glauben zur Ruhe kommen. Herr, du wirst uns Frieden geben, du hast ja alles schon vollendet. Das ist ein Rückblick auf Golgatha, wo der Herr Jesus gesagt hat, Johannes 19, am Schluss, es ist vollbracht. Du hast ja alles für uns vollbracht. Ich war beeindruckt, vor kurzem hat Werner Gitt eine Geschichte erzählt, wie er eine Katholikin, ich glaube es war eine Nonne, hat er gefragt, ja, wie ist das mit dem Papst? Paul II. War gestorben. Und dann hat er ja im testamentarisch veranlasst, dass man für ihn betet. Wieso muss man für den Papst beten? Ja, der kommt ins Fegefeuer. Und da muss man für ihn beten, dass er zur Seligkeit kommt. Ja, dann hat er gefragt, ja, und wie ist das für Sie? Müssen Sie auch beten? Nein. Ja, wieso nicht? Ja, der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 19, es ist vollbracht. Er hat schon alles gemacht. Ich muss das nicht mehr ergänzen. Ich komme nicht ins Fegefeuer. Fantastisch. Die hat offensichtlich erfasst, der Herr Jesus hat alles getan. Muss gar nichts mehr hinzutun. Diese Vorstellung, man muss noch beten und so, die ist völlig falsch für den, der errettet ist. Er ist errettet. Und wer die Errettung nicht hat, der ist verloren. Ja, also das nur zwischendurch. Jetzt Johannes 19, ich gebe die Stelle noch an, Vers 30. Es ist vollbracht. Auf Hebräisch oder Aramäisch war das nur ein Wort. Auf Hebräisch, Nischlam. Nischlam. Es ist vollbracht. Ja, ist noch viel kräftiger als auf Deutsch. Es ist vollbracht. Nischlam. Ja, und dann Vers 13. Herr, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Das ist interessant, in Johannes 8, da hat der Herr mit den Führern des Volkes gesprochen und er hat ihnen gesagt, ihr seid Diener der Sünde. Und die sagen, wir sind nie jemandes Diener gewesen. Das ist ja so falsch. Israel war damals seit Jahrhunderten unter der Fremdherrschaft Babylons. Dann unter der Fremdherrschaft Persiens, Medo-Persiens, dann unter der Fremdherrschaft des Griechischen Reiches von Alexander dem Großen. Dann waren sie ständig unter der Herrschaft von Rom und die sagen, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Aber da bekennen sie etwas anderes. Über uns haben Herren geherrscht außer dir. Und selbst heute, wo Israel einen Staat hat, sind sie doch nicht frei. Denn die UNO herrscht über sie, Amerika herrscht über sie. Über uns haben Herren geherrscht außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Darum hast du sie heimgesucht, vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Du hast die Nation vermehrt, Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ja, jetzt sind sie bereits da in Gedanken am Anfang des tausendjährigen Reiches angelangt. Jetzt wird Israel, dieser Drittel, wird sich vermehren, werden Kinder haben, sehr fruchtbar sein. Und noch mehr, da wird gesagt, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Israel wird noch viel mehr bekommen, als was sie jetzt haben. Die Welt fordert Westbank weg, Gaza, das haben sie schon längst zurückgegeben, weg, und Golanhöhen weg, Ostjerusalem weg. Und die Hamas sagt, alles weg. Und die Bibel sagt, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ich habe auf dem Blatt an dieser Stelle angegeben, die Stelle in Hesekiel 47, 13 bis 48, 35, da wird beschrieben, das Land, das Israel am Anfang des tausendjährigen Reiches haben wird. Und das sind also das heutige Israel plus Gazastreifen, plus Westjordanland, Golanhöhen, plus große Teile von Libanon, Syrien. Ei, wenn das Assads Sohn wüsste heute, es ist so geschrieben. Und das Ganze wird dann aber noch weiter gehen. Die werden noch mehr Kinder kriegen im tausendjährigen Reich. Die Nation wird sich so vermehren. Und in 1. Mose 15, Vers 18 hat Gott bereits zu Abraham gesagt, das Land wird gehen vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Und Strom Ägyptens, das muss man unterscheiden. Das ist nicht das Wadi El Arish im Negev, ziemlich nahe, wo heute die Grenze zwischen Ägypten und Israel durchgeht. Wadi El Arish ist in der Bibel der Bach Ägyptens. Bei den Grenzen des Landes, wie Gott sie vorgesehen hatte, nach dem Auszug aus Ägypten, in 4. Mose, ich gebe die Stelle schnell an, dort geht die Südgrenze Israels vom Bach Ägyptens aus. Und das ist eben Wadi El Arish. Ja, 4. Mose 34, 1 bis 12. Da haben wir die Grenzen. Der Bach Ägyptens, Wadi El Arish, dort wird die Grenze durchgehen am Anfang des tausendjährigen Reiches, auch gemäß Ezekiel 47. Aber die Verheißung an Abraham, die wird sich dann nach und nach erfüllen, vom Strom Ägyptens, das ist vom Nil, bis zum Euphrat. Aber wichtig, in Ezekiel 47, 48 wird erklärt, dass die Menschen, die nicht zu Israel gehören, aber in diesem Land geboren worden sind, die werden betrachtet werden wie die Eingeborenen Israels. Die werden ihnen rechtlich gleichgestellt werden. Das sagt die Bibel. Es wird Platz geben für alle. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 16. Herr, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet und schreit in ihren Wehen. Also sind wir gewesen, Herr, fern von deinem Angesicht. Hier sehen wir, dass Not eben oft dazu führt, dass Menschen Gott suchen. Eigentlich müsste es nicht so sein. Gott sucht uns Menschen ja auch durch seine Freundlichkeit, durch all das Schöne, das uns im Leben geschenkt wird. Und da kann jeder für sich eine Liste machen im Sinn von Psalm 104. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber es ist leider so, dass viele Menschen sagen müssen, ich bin zur Bekehrung gekommen, als ich durch diese und diese schweren Übungen des Lebens hindurchgegangen bin. Vers 18, wir gingen schwanger, wir wandeln uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen. Und jetzt kommt Gottes Verheißung. Immer noch in dem Lied, ja? Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staub liegt. Denn ein Tau des Lichtes ist ein Tau und die Erde wird die Schatten auswerfen. Also hier wird alttestamentlich die Auferstehung aus den Toten verkündigt. Ich mag mich erinnern, auf dem Gymnasium hatte ich im Religionsunterricht einen Pfarrer, der sich als gläubigen Pfarrer bezeichnete. Und der hat behauptet, im Alten Testament hätte es keine Auferstehungshoffnung gegeben. So ein Märchen. Hier wird doch ganz klar gesagt, deine Toten werden aufleben. Und wie hat Händel das schön vertont im Messias? Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf dieser Erde stehen. Und dann sagt er, und ist diese Haut da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Also Hiob wusste, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod und dass er die Hoffnung hat, Gott zu sehen. Und ich habe hier noch weitere Stellen über Totenauferstehung aufgeführt. Das war ganz klar eine Hoffnung. Und hier in Bezug auf Israel sagt Gott, die Toten werden auferweckt werden. Die alttestamentlich Gläubigen, die werden schon auferweckt werden bei der Entrückung der Gemeinde. Und solche, die noch dann als Märtyrer in der Drangsalszeit sterben werden, die werden dann am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt werden, gemäß Offenbarung 20, Vers 4. Das ist diese Verheißung, deine Toten werden aufleben. Übrigens, wieso weiß ich, dass die alttestamentlich Gläubigen auch bei der Entrückung dabei sein werden? Aus Hebräer 11, 35. In Hebräer 11 werden ja die Glaubenshelden des Alten Testaments vorgeführt. Und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 39, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Ja, aber diese alttestamentlichen Gläubigen sind verstorben, ihre Seelen sind im Paradies. Sind sie noch nicht vollkommen? Nein, vollkommen bedeutet, dass die verstorbenen Gläubigen auch wieder einen Leib bekommen. Wenn nur der Geist und die Seele im Paradies ist, das ist unvollständig. Es ist zwar ein wunderbarer Ort und Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Und er sagt, es ist weit besser. Aber jetzt ist es nötig, für euch Philipper da zu sein. Und so ist es zwar etwas Grandioses, aber es ist nicht die Vollkommenheit, weil der Körper fehlt. Gott hat den Menschen von Anfang an konzipiert als eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Alles gehört zusammen. Und darum wird hier gesagt, die haben die Verheißung noch nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf das sie nicht ohne, griechisch choris, getrennt von uns vollkommen gemacht würden. Also die werden mit uns, den Gläubigen der Gemeinde, werden die zur Vollendung kommen. Sprich, bei der Entrückung. Da werden alle Gläubigen von Adam an werden auferstehen. Aber diejenigen, die dann nach der Entrückung sterben werden, in der Zeit der Gerichte, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches auferstehen. Diese Verheißung gilt hier für beides. Und dann, das Lied ist noch nicht fertig, Vers 20, spricht Gott zum gläubigen Überrest aus Israel, zu diesem Drittel. Beziehungsweise ganz speziell zu den 144.000. Gehe hin, mein Volk. Tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Also hier spricht Gott zu seinem Volk, und zwar zu den 144.000. Das ist die Vorhut des Überrestes, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. Und für sie gilt dann Matthäus 24, der Herr Jesus sagt, wenn ihr dieses Götzenbild, diesen Gräuel, an heiliger Stätte auf dem Tempelberg sehen werdet. Der Antichrist wird ein Götzenbild in den künftigen dritten Tempel in Jerusalem stellen, den Tempel entweihen. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung seht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn dann wird große Drangsal sein. Die werden dann flüchten auf die Berge, die sind hauptsächlich im Westjordanland, und dann werden sie über den Jordan nach Jordanien gehen. Das hatten wir schon bei der Behandlung von Jesaja 16. Jordanien, Moab wird sie aufnehmen und die werden dort 3,5 Jahre versteckt sein und werden diese ganze Katastrophe, wenn Syrien mit seinen Verbündeten Israel überrennt, das werden sie nicht miterleben müssen. Und darauf bezieht sich das, gehe hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, 3,5 Jahre, bis der Zorn vorübergehe. In Offenbarung 12 wird dieser Überrest dargestellt als diese Frau Israel, die den Messias geboren hat. Und dann wird gesagt, sie wird in die Wüste fliehen und wird dort von Gott ernährt werden 3,5 Jahre. Also Gott wird in Jordanien Jordanier haben, Araber, die diesen Überrest durchbringen werden in den 3,5 Jahren. Und dann kommt der Herr, Vers 21, denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und dann wird nach Matthäus 25, 31, wird der Herr Jesus seinen Gerichtsthron aufstellen, die Völker der Welt werden vor ihm versammelt werden und dann werden da Leute sein auf seiner Rechten und er sagt ihnen, ich war hungrig und ihr habt mich gespiesen. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Die werden sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespiesen? Wann haben wir dich durstig gesehen und haben dich getränkt? Und dann sagt er, wahrlich, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und so werden diese bekehrten Araber in die Freude des tausendjährigen Reiches eingehen. Und werden da so eine wichtige Rolle spielen, ganz ähnlich wie in der Nazi-Zeit, wo es Deutsche gab und Holländer, die haben Juden bei sich versteckt und auch Franzosen, nicht vergessen, und viele andere, kann nicht alle aufzählen, die haben Juden zu Hause versteckt, zum Beispiel in Nähe von Südfrankreich gibt es eine Gegend, die war ganz besonders berühmt dafür, wie viele Juden dort, die flüchten wollten nach Marseille, dort untergebracht worden waren. Das ist eine sehr gottesfürchtige Gegend und da sind viele Juden versteckt worden und konnten so überleben. Ganz ähnlich wird das der Überrest Israels erfahren, dann in Jordanien durch Araber. Ja, und Vers 21 sagt, und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Das heißt, alle unaufgeklärten Morde werden geklärt werden. Es wird eine letzte Gerechtigkeit geben. Man denkt, die meisten Morde dieser Welt sind nie geahndet worden. Ja, was ist mit diesen vielleicht 50 Millionen, die Stalin umgebracht hat? Ich habe noch vor nicht so langer Zeit mit einer alten Schwester gesprochen, eine Russlanddeutsche, die hat das noch erlebt als Kind, als Stalin ihren Vater erschossen hatte. Wir sehen, das sind Dinge, die sind noch geschichtlich so greifbar, weil Leute, die das noch erlebt haben, unter uns sind, heute noch. Das wird bald nicht mehr so sein. Aber das ist noch so nah. Wo ist die Gerechtigkeit? Aber die Gerechtigkeit wird kommen, das sagt uns die Bibel. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Dann gehen wir noch weiter zu Kapitel 27. An jenem Tag wird der Herr mit seinem Schwert, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, welches im Meer ist.